SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Das dürfte ein heißer Herbst und Winter in der Metall- und Elektroindustrie werden. Um Mitternacht ist die Friedenspflicht ausgelaufen. Und schon vorher brachte gestern die Nachricht, dass fast zum Überlaufen, dass Europas größter Autobauer Volkswagen wohl 3 Werke schließen und Zehntausende Beschäftigte entlassen will. Fassungslosigkeit gestern in der Belegschaft im Stammwerk in Wolfsburg.
Man macht sich Sorgen. Was wird aus mir? Werde ich arbeitslos? Also schlechte Zeiten kommen auf uns zu.
Erst kam die Angst, wie meine Kollegen das schon gesagt haben. Dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie. Und jetzt kommt die Wut.
Warnstreiks sind bei VW zurzeit nicht möglich, weil das Unternehmen einen Haustarifvertrag hat. Aber die VW-Krise dürfte in der Branche das Thema sein. Da die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern nicht vorankommen, hat die Gewerkschaft IG Metall nicht lange gefackelt und zu den ersten Warnstreiks aufgerufen, die seit heute früh laufen. Unter anderem bei Opel im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern, aber auch in Baden-Württemberg. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet Christoph Geismayer.
Mitten in der Nacht gegen 2 Uhr früh hat die Warnstreikwelle der baden-württembergischen Metaller bei Porsche in Stuttgart begonnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachtschicht des Sportwagenbauers legten nach Angaben der Gewerkschaft ihre Arbeit nieder und beteiligten sich an einer Aktion vor dem Werkstor. Am Vormittag wird sich laut IG Metall auch die Frühschicht bei Porsche an den Warnstreiks beteiligen. Außerdem hat die Gewerkschaft heute bei weiteren Unternehmen im Land zu Aktionen und Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Darunter bei der ZF in Friedrichshafen, bei Kolbenschmitte in Neckarsulm sowie bei Bosch in Reutlingen. Der Metallarbeitgeberverband Südwestmetall hat die Warnstreiks scharf kritisiert. Sie seien angesichts der angespannten konjunkturellen Lage verantwortungslos. Übermorgen gehen die Metalltarifverhandlungen für die rund 1 Million Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg in die dritte Runde. Die Gewerkschaftschefin Barbara Resch forderte die Arbeitgeber auf, ihr Lohnangebot zu verbessern. Die IG Metall fordert 7% mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bislang 3,6% bei einer Laufzeit von 27 Monaten.
Es sind unruhige Zeiten in Deutschland also, auch in der Politik. Die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg haben die Parteienlandschaft kräftig umgekrempelt. Die AfD ist so stark wie nie und ohne das BSW geht gar nichts, was problematisch ist, denn die Vorsitzende Sarah Wagenknecht hat in Sachen Ukraine-Krieg und NATO-Mitgliedschaft ihre ganz eigene Agenda. Und so hat Wagenknecht die Einigung ihrer Partei mit CDU und SPD in Thüringen kritisiert. Die drei Parteien wollen Koalitionsgespräche führen und hatten zuvor die Grundlagen auf einem zweiseitigen Papier vorgestellt. Die Hintergründe von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn.
Sarah Wagenknecht sagte, es wäre besser gewesen, mehr Rückgrat zu zeigen. Damit kritisierte sie das Papier, das der Thüringer BSW-Landesverband mit CDU und SPD ausgehandelt hat. Wagenknecht hatte im Wahlkampf Waffenlieferungen an die überfallene Ukraine kritisiert und sofortige Friedensverhandlungen gefordert. Sie verlangt, dass Landesregierungen, an denen ihre Partei sich beteiligt, diese Forderungen ebenfalls vertreten und auch gegen Mittelstreckenwaffen sind. Im Thüringer Papier ist recht vage von der Unterstützung diplomatischer Initiativen die Rede. Die Position des BSW wird erwähnt, aber die Partner machen klar, dass sie diese Position nicht unbedingt teilen.
Ins Ausland. Am Samstag fand in Georgien die Parlamentswahl statt, die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum laut Wahlkommission gewonnen hat. Die Opposition spricht von Wahlfälschung und deshalb haben gestern am Abend zehntausende Menschen gegen das Ergebnis protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Parlamentsgebäude im Zentrum der Hauptstadt Tiflis. Viele schwenkten die georgische Flagge und die der EU und sangen die georgische Nationalhymne. Aus Tiflis berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke.
Während der Demonstration am Abend warf Präsidentin Salome Zurabishvili der Regierungspartei Georgischer Traum erneut vor, dem Volk das wahre Wahlergebnis gestohlen zu haben. Und zwar mit Hilfe Russlands, wie Zurabishvili, die einen strikten Pro-EU-Kurs verfolgt, schon mehrfach betont hatte. Der Kreml streitet derlei Vorwürfe ab. Tatsache ist, Wahlbeobachtungsdelegationen haben Unregelmäßigkeiten bei dem Urnengang vergangenen Samstag festgestellt. Verschiedene Oppositionsführerinnen und Führer forderten, dass der Wahlprozess untersucht werden solle, auch mit Unterstützung von außen. Gegebenenfalls solle eine Neuwahl abgehalten werden, und zwar unter internationaler Aufsicht.
In Israel ist das eingetreten, worüber wir gestern früh im SWR Aktuell Infodate am Morgen schon berichtet haben. Das Parlament hat die Arbeit der UN-Palästinenser-Hilfsorganisation UNRWA auf israelischem Staatsgebiet verboten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich deshalb zutiefst besorgt geäußert. Die Umsetzung eines solchen Gesetzes könne verheerende Folgen für palästinensische Flüchtlinge im besetzten palästinensischen Gebiet haben, so Guterres wörtlich. Und damit zum Fußball. Die langjährige Kapitänin des deutschen Frauenfußballnationalteams Alexandra Popp hat in Duisburg ihr Abschiedsspiel gegeben. Die 33-Jährige wurde im Testspiel gegen Australien nach kurzer Zeit ausgewechselt. Fans, Spielerinnen und Offizielle spendeten ihr einen langen Applaus. Das Spiel selbst endete für Deutschland mit einer Niederlage. Unsere Sportreporterin Tabea Kunze berichtet.
Ein kurzes Abschiedsspiel für Alexandra Popp, ein misslungenes Heimdebüt für Christian Wück. Das 1:2 gegen Australien zeigte dem neuen Bundestrainer deutlich, dass nach dem großen Umbruch im DFB-Team noch einige Arbeit vor ihm liegt, um im kommenden Sommer selbstbewusst zur EM reisen zu können. In der 5. Minute köpfte Selina Cerci das 1:0 für offensiv mutig startende DFB-Frauen. Es war ihr erstes Länderspieltor. Die Führung stand noch, als Kapitänin Popp nach 15 Minuten ausgewechselt wurde und sich durch ein Spalier ihrer Mitspielerinnen vom Platz verabschiedete.
Es ist so etwas wie der Ritterschlag im Fußball, der Ballon d'Or. Die Auszeichnung ist am Abend in Paris zum 68. Mal vergeben worden. Spanien kann sich da über einen Doppelerfolg freuen. Geehrt wurden Rodrigo Hernández Cascante, den alle Rodri nennen, und Aitana Bonmatí. Sie wurden als bester Fußballer und als beste Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. Aus unserer Sportredaktion Mara Tellmann.
Humpelnd, weil verletzt und mit Gehhilfe kam Rodri auf die Bühne. Der 28-jährige Spanier von Manchester City ist also Nachfolger von Lionel Messi, dem argentinischen Rekordgewinner mit 8 Trophäen. Als bester deutscher Spieler landete Toni Kroos auf Platz 9. Aktuelle deutsche Nationalspieler und Spielerinnen haben die Top-10-Plätze verpasst. Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wurde 12. Einen Eklat rund um die Veranstaltung gab es aber auch. Offenbar, weil kein Profi von Real Madrid den Ballon d'Or erhalten sollte, hatte der spanische Rekordmeister seine Reise nach Paris kurzfristig abgesagt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bleibt schön. Erst Nebel, dann Sonnenschein bei 13 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute in einer Woche heißt es in den USA, cast your vote, geben Sie Ihre Stimme ab. Am 5. November wird eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt, die Demokratin Kamala Harris oder der Republikaner Donald Trump. Und in dieser Woche schauen wir abseits der großen Politik jeden Tag, was uns in Deutschland mit den Vereinigten Staaten verbindet, in unserer Serie Wir und die USA. Heute spreche ich mit der Deutsch-Amerikanerin Jessica Strain. Sie ist in Hessen geboren, ihr Vater ist Amerikaner und mit 7 Jahren zog sie dann in die USA, in den Bundesstaat New York. Im Studium kam sie für ein Auslandsjahr nach Tübingen, lebt seit 2006 dort, unterrichtet Englisch am Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen und sie bietet interkulturelle Trainings für deutsche Firmen an, die mit US-amerikanischen Unternehmen Geschäfte machen wollen. Frau Strain, wenn Sie auf das Leben in den USA und in Deutschland blicken, in welchen Bereichen unterscheiden sich die beiden Länder denn am stärksten?
Also für mich jetzt ganz persönlich ist eins von den großen Unterschieden hier in Europa, ich würde es gar nicht so unbedingt auf Deutschland beziehen, ist, dass das Leben hier ein bisschen langsamer ist. Man hat Zeit für Kaffee, also dieses typische Kaffeekuchen am Nachmittag, sich einfach Zeit für Dinge, für Menschen nehmen. Das ist anders in den USA. In Amerika geht es sehr oft um vieles reinzupacken, ganz viel schnell Dinge zu bearbeiten und auch Freizeitaktivitäten hintereinander reinzuhauen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten als schlechter oder besser, weil ich genieße beides sehr. Aber für mich ist das ein großer Unterschied hier am Leben. Das ist einfach ein bisschen langsamer in Europa. Zumindest habe ich das so erlebt.
Diese wohltuende Langsamkeit, so kann man das vielleicht ein bisschen beschreiben, was Sie uns da gerade skizziert haben. Ist das auch ein Punkt, wo Sie deutsche Geschäftsleute coachen in so einem interkulturellen Training, dass das eben in den USA ganz anders ist?
Ja, aber mit einem anderen Blickwinkel. Also sehr oft gibt es Probleme, die von deutschen Firmen gelöst werden müssen in der Zusammenarbeit mit Amerikanern, wo es um Projektmanagement zum Beispiel angeht, wie man ein Projekt angeht. Ein großer Fakt, wo wir sehr viel Zeit nehmen und um drauf zu schauen, ist diese Idee, dass in Deutschland, bevor wir was angehen, wollen wir die Frage, warum aufräumen. Also warum machen wir das? Und inwiefern sind alle Eventualitäten abgewägt, bevor wir anpacken und loslegen? Das bedeutet, der Plan dauert lang. Also wir planen lang, um viele Fehler zu vermeiden natürlich. Und in den USA ist das anders. Das ist eher so, wie machen wir das? Wie können wir dieses Problem oder diese Idee verwirklichen? Und da geht es weniger um das Warum und mit den Eventualitäten abwägen, sondern vielmehr um, komm, machen wir es, pack an, probier es. So ein bisschen Trial and Error.
Wir haben das langfristige Denken hier in Deutschland und wir haben so ein bisschen die Hauruck-Mentalität, einfach anpacken und loslegen in den USA. Was bedeutet das für Geschäftsleute, wenn sie mit amerikanischen Firmen sozusagen ins Gespräch kommen wollen und dort auch ganz konkret dann Verträge abschließen und Verhandlungen führen?
Ja. Das Problem ist halt in Negotiations, also in Verhandlungen oder auch in Verträgen oder größeren Projekten, hat man die Erwartung von der eigenen Kultur. Man erwartet, dass der Mensch gegenüber genau die gleichen Werte, genau die gleichen Art und Weise zu verhandeln hat wie wir. Obwohl wir sehr oft wissen innerlich, dass das nicht so ist. Unsere ursprüngliche Verhaltensweise und auch Erwartungen sind so. Und dann ist das mit der Kommunikation unterschiedlich. Also wie kommunizieren wir das? In Deutschland sind wir extremst meistens direkt. We get to the point. Und die Amerikaner auch. Nur, die Amerikaner benutzen sehr oft diese ein bisschen mehr impolite language, also dieses, ach, es wäre schön, wenn wir vielleicht mal so. Und für deutsche Verhältnisse ist es manchmal schwierig, da durchzuschauen, was will der eigentlich? Will er jetzt ja oder nein? Sagt er zu? Sagt er ab? Und das stresst uns sehr, weil wir einfach eine ganz klare Antwort erwarten. Und es ist nicht, dass die Amis nicht in der Lage dazu sind, sind sie absolut. Es geht nur darum, sie vermeiden das am Anfang. Und dann, wenn sie merken, aha, okay, es kommt nicht an, dann springen sie sehr oft zu einer Direktheit, die dann für uns in Deutschland so, oh, okay, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Auf einmal kommt eine direkte Antwort und mit einem anderen Ton vielleicht, mit ein bisschen mehr genervten, gestressten Ton, während wir in Deutschland halt einfach diese kleinen Signale noch nicht gelesen haben, die der Ami von sich gegeben hat.
Vielen Dank, Jessica Strain, Deutsch-Amerikanerin. Sie lebt in Tübingen. Dort unterrichtet sie Englisch am Deutsch-Amerikanischen Institut und bietet interkulturelle Dialoge an. Wir und die USA, unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell, und morgen früh spreche ich dann mit einem Studenten aus Landau in der Pfalz, der gerade von einem Austausch in den USA zurückgekommen ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist ein Gipfel im Doppelpack zur angespannten Wirtschaftslage. Am Nachmittag beim Bundeskanzler und schon am Vormittag in der FDP-Bundestagsfraktion mit Finanzminister Christian Lindner. Worum es geht, erläutert unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
Die Ampelkoalition ist sich uneinig, mit welchen Maßnahmen die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland angekurbelt werden kann. Grüne, FDP und SPD haben dazu jeweils Vorschläge gemacht. Die waren aber jeweils nicht mit den eigenen Koalitionspartnern abgestimmt. Heute laden FDP und Kanzler Olaf Scholz getrennt zu Gesprächen. Am Vormittag wird FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner unter anderem mit Arbeitgebern, Handwerksvertretern und Familienunternehmen sprechen. Im Anschluss will er auch vor die Presse treten. Kurz darauf, am Nachmittag, empfängt Bundeskanzler Scholz SPD im Kanzleramt Gewerkschaften und Industrievertreter. Diese Gespräche sollen vertraulich sein. Eine besondere Brisanz erhalten sie durch die Nachricht von gestern, dass Volkswagen offenbar plant, zehntausende Stellen in Deutschland abzubauen. Das dürfte auch im Kanzleramt zur Sprache kommen. VW-Chef Oliver Blume wird an dem Treffen teilnehmen.
Die Wirtschaftslage ist also angespannt und da fragt man sich, was ist bloß los da in der Ampelkoalition? Trotz der Rezession reden SPD, Grüne und FDP mehr übereinander als miteinander und gemeinsam über Lösungen zu beraten. Jim Bob Nikschas, der hat da einen Vorschlag, der helfen könnte, sich zusammenzusetzen und einfach mal dem anderen zuzuhören.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wann haben Sie das letzte Mal jemandem zugehört? Also außer mir jetzt in diesem Moment. Und auch nicht so im Vorbeigehen, sondern mit Zeit und Interesse. Sich einfach mal zu jemandem hingesetzt und selbst nichts gesagt. Wenn Sie sich dran erinnern können, sehr gut, weitermachen. Wenn nicht, dann vielleicht einfach mal versuchen. So wie heute unser Kanzler. Olaf Scholz nämlich will bei seinem Industriegipfel im Kanzleramt vor allem zuhören. Also hört man zumindest hier in Berlin. auch so eine Unsitte in der Hauptstadt. Übereinander wird eine Menge gesprochen, nur wie wär's mal mit mehr Miteinander sprechen? Oder erstmal zuhören eben. Zum Beispiel, ob es der Wirtschaft in Deutschland wirklich so miserabel geht, wie man seit Monaten hört. Oder ob es da nicht doch auch Unterschiede von Branche zu Branche gibt. Ob das Glas eventuell gar nicht halb leer, sondern auch halb voll sein könnte. Denn Wirtschaft und Politik bestehen auch zu einem Großteil aus Psychologie. Das heißt, wenn alle ständig von Krise sprechen, dann tritt sie auch ziemlich sicher ein. Davon auch mal wieder wegzukommen, das könnte doch ein schönes Ziel für den Industriegipfel von Olaf Scholz heute sein. Oder auch für Christian Lindner, der parallel dem Mittelstand ein offenes Ohr schenkt und von Scholz-Gipfel wenig hält. Also hört man zumindest.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt heute einen dreitägigen offiziellen Besuch in Griechenland. Er will dabei nach Angaben des Bundespräsidialamtes die engen beiderseitigen Beziehungen würdigen. Efi Seibert.
Gemeinsam mit der griechischen Staatspräsidentin wird Steinmeier das Gelände für ein künftiges Holocaust-Museum besuchen. Die Verbrechen der deutschen Wehrmacht sind auch Thema, wenn er am Samstag nach Kandanos reist. Während des Zweiten Weltkriegs haben die deutschen Besatzer diesen Ort auf Kreta dem Erdboden gleichgemacht. Als Vergeltungsmaßnahme für die Tötung deutscher Soldaten durch kretische Freiheitskämpfer. Der deutsche Bundespräsident wird vor Ort einen Kranz niederlegen. In Griechenland wird Steinmeier auch den Ministerpräsidenten zu politischen Gesprächen besuchen und sich über eine Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete informieren.
In Heidelberg sollen ab heute Antworten auf eine Frage diskutiert werden, die viele Menschen betrifft, ja im Grunde uns alle. Wie lässt sich eine Krebserkrankung frühzeitig erkennen und verhindern? Damit beschäftigt sich eine internationale Konferenz des Deutschen Krebsforschungszentrums und der Deutschen Krebshilfe. Esther Uhrich.
Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt diskutieren miteinander und stellen ihre Forschungsergebnisse vor für Krebsarten wie Brustkrebs, Lungenkrebs und Leukämie, also Blutkrebs. Dabei geht es auch um die Frage, wie man frühe Vorläuferzellen von Krebs erkennen und richtig behandeln kann, damit die Erkrankung gar nicht erst ausbricht. Außerdem geht es um Menschen, die den Krebs überlebt haben und wie man ihnen bei Langzeitfolgen helfen kann. Das DKFZ will mit der Fachkonferenz nach eigenen Angaben die Sichtbarkeit der Forschung beim Thema Krebsprävention verbessern. Denn fast die Hälfte der Krebserkrankungen, nämlich 40%, könnten vermieden werden, wenn alle vorbeugenden Maßnahmen umgesetzt würden.
Ein Mann muss sich ab heute wegen eines Steinwurfs während einer Wahlkampfveranstaltung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Ihm wird unter anderem versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auf der Bühne in Neu-Ulm standen zur Tatzeit im September des vergangenen Jahres die Grünen-Politiker Ludwig Hartmann und Katharina Schulze. Peter Allgeier.
Es wird weniger um die Frage gehen, ob der Mann den Stein in Richtung von Ludwig Hartmann und Katharina Schulze schleuderte. Denn gleich mehrere Kameras hatten seinen Wurf aufgezeichnet. Eher unklar ist das genaue Motiv. Laut Ermittlern ist er der Querdenker-Szene zuzurechnen und sei mit der politischen Lage unzufrieden gewesen. Wegen der politischen Dimension des Falls hatte die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Insgesamt 10 Zeugen sollen aussagen, darunter auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.